Augenblick. Jetzt muss ich euch ein paar Worte einfach so sagen, damit ich mein Herzklopfer runterkriege, bevor ich mit der Predigt beginne. Ich bete vielleicht am Anfang. Ich danke dir jetzt, dass wir hier sind und ich danke dir, dass ich jetzt hier oben stehen darf und von deiner Größe und von deiner Gnade und Liebe und Treue erzählen darf. Ich danke dir, dass du jetzt auch den Raum und die Ruhe und die Möglichkeit und einfach auch diesen Zeitpunkt geschenkt hast, ja. Als die Zeit erfüllt war, als es irgendwie dran war. Du hast da ein gutes Timing und ich danke dir dafür. So segne und leite uns durch deinen Heiligen Geist und berühre uns und öffne uns die Herzen, Herr. Amen. Also für mich ist es schon ein Wunder, und da kann ich nur Gott die Ehre geben, dass ich hier oben stehe. Weil die letzten 2 Jahre, die waren so schwierig, die waren außergewöhnlich, die waren alles andere als Alltag, die waren manche Tage niederschmetternd und nur dunkel. Ich möchte es ein bisschen in der Predigt da ausführen und ich denke, am Ende von der Predigt wisst ihr, wieso ich das jetzt einfach so sage. Aber ich freue mich echt. Es ist schon richtig cool, dass ich mich jetzt freuen darf, das zu erzählen, was mir begegnet wurde oder begegnet ist, was mir Gott auferlegt hat, sage ich es jetzt mal. Und in dieser Zeit kamen mir immer wieder so Bibelverse entgegen dem, was ich so gedacht habe, aber manche waren dann auch so treffend. Da beschrieben die Bibelverse Gott als unbegreiflich oder unerforschlich oder unergründlich oder unermesslich. Und das war so. Und die Woche habe ich ein Vers gelesen von Tozer, der hat mir gefallen. Gerade weil Gott uns nicht sagen kann, wer er ist, sagt er uns oft, wie er ist. Also gerade weil Gott uns nicht sagen kann, wer er ist, weil wir es einfach nicht begreifen oder erfassen können, sagt er uns oft, wie er ist. Ich sage immer wieder viele Bibelverse, aber ich will nicht immer die Quelle sagen. Wenn es euch interessiert, woher dieser Bibelvers kam, kommt dann einfach danach zu, weil das irgendwie ist das dann immer zu kompliziert, zu viel. Und die Bibelverse, die ich da bekommen habe, da war einer: unser Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er regiert. Und das ist immer wieder, dass ich das sehe, dass da ein Lob da ist von den Menschen. Gott zu loben über seine Treue, über seine Fürsorge, aber dann immer dieses Erkennen. Im Grunde weiß ich nicht so richtig, wie er das jetzt weitermachen will oder wieso er das jetzt so geschaffen hat. Manche Fragen bleiben da einfach unbeantwortet. Oder weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört, der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Oder der ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unerforschlich. Noch ein Vers. Halleluja, lobt den Herrn in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner unermesslichen Macht. Es war 2018, März. Wir waren in der Vorbereitung. Elke hat der 50. Geburtstag im Mai zu feiern und da haben wir gesagt, wir feiern ein großes Fest. Die letzten Jahre waren nicht so von Festefeiern durchzogen, auf jeden Fall von unserer Seite her. Und jetzt haben wir gesagt, wir feiern ein Fest. Wir feiern den 50. Geburtstag und da habe ich mir einige Sachen vorgenommen, das will ich ganz groß mit der Elke feiern. Und es sind vielleicht ein paar Leute da, die meine Frau nicht kennen. Ich habe ein Bild von uns zwei, von einer Hochzeit, waren ja nicht viele die letzten Jahre. Das war ich und meine Frau, so kurz vor 2018, dass ihr mal ein Bild habt, wer das war. Könnt ihr wieder ausmachen. Es war Feierabend, ich war daheim und auf einmal klingelt es unten an der Tür. Auf einmal steht ein Arbeitskolleg vor der Tür. Den hatte ich schon jahrelang nicht mehr gesehen, auch keinen Kontakt. Wir hatten als Schreiner zusammen geschafft, er war damals in der Ausbildung. Und dann kommt er einfach und besucht mich. Da hat er mich gedacht und er besucht mich. Und dann wollte ich ihn reinbitten und das wollte er dann auch nicht. Also standen wir an der Treppe, im Treppenhaus. Und dann erzählt er einfach so, haben wir schon ein bisschen palabert, und dann erzählt er auf einmal von seiner Mutter. Seine Mutter, 50 Jahre. Und sie hätte auch ein Fest gefeiert, den 50. Geburtstag. Und es wäre ein tolles Fest gewesen. Und danach wurde die Mutter ganz krank, sterbenskrank. Und das ist jetzt noch dieser Stand. Sie wissen nicht, ob sie diese Tage überlebt. Und bevor ich weiterreden konnte, hat er auf die Uhr geguckt, oh, ich muss jetzt schnell gehen, und ging. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr alte Geschäftskollegen trefft, die erzählen euch bestimmt nicht von euren Müttern. Oder ich weiß es nicht. Also mir ging es so, das war auf einmal ganz komisch, was war das? Und auf einmal war da so ein Gedanke in meinem Kopf, der war wie eingepflanzt. Elke wird krank und sie wird sterben. Und es war so ein verrückter Gedanke, dass ich den zuerst nicht so, aber das war so quer, dass der da auf einmal da stand und dann gleich wieder ging. Der hat nur das erzählt von seiner Mutter und ging wieder. Und so haben wir das Fest gefeiert, war ein tolles Fest und die Wochen und Monate gingen rum. Und ich bin immer wieder mal abends so, wenn ich gebetet habe, habe ich Gott gefragt, was war das für eine Begegnung, Herr? Und was ist das für ein Gedanke, den ich da jetzt immer habe, seit dieser Begegnung? Muss ich da was wissen oder bereitest du? Und so ging es immer wieder, monatelang eigentlich. Und eigentlich habe ich diesen Gedanken dann irgendwann habe ich mir einfach was eingebildet. Und als dann am 29.01.2021 Elke kam gerade von Sinsheim aus dem MRT oder CT, ich weiß nicht mehr, aus dem Termin, Untersuchungstermin. Und sie hat mir gesagt, es hat sich bestätigt, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und ihr könnt euch vorstellen, welcher erste Gedanke mir da kam. Da ging es gleich zurück an diese Begegnung mit dem jungen Mann und mit meinem Gedanke. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt ist es soweit. Und doch hatte ich diesen Gedanken und der war irgendwie so quer. So, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und dann ging es natürlich los, viele Untersuchungen. Auch diese kämpferische Haltung, wir schaffen das. Und dann auch die Frage, die Warum-Frage hat sich Elke und ich eigentlich auch nicht gestellt. Warum ist das jetzt passiert? Sondern Elke hat immer gefragt, wozu? Wozu das jetzt? Was will Gott jetzt da mit uns tun? Wohin will er uns führen? Und so viele Fragen blieben einfach unbeantwortet. Und da waren wir dann konfrontiert. Auf einmal war da eine Krankheit, sie war tödlich. Beim Onkologe, der hat Wurt Elke gefragt, wie lange wird es jetzt wohl noch gehen? 6 Monate, sagt er. Mit Chemotherapie 1 Jahr oder 1,5. Und es war so unglaublich, sie saß da wie wir jetzt fit. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Und da bist du natürlich, hast Kämpfe, hast Fragen, fragst Gott, was soll das jetzt? Oder wie soll das jetzt weitergehen? Und in dieser Zeit habe ich immer wieder Bibelverse gelesen, die hatte ich vorher irgendwie nie gelesen. Also ich hatte sie vielleicht bestimmt gelesen, aber sie haben mich nicht angesprochen. Und da ging es immer über die Wege. Zum Beispiel im Psalm, glücklich ist, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Oder in Hosea steht, wer ist so weise, dass er dies verstehen kann? Wer hat so viel Einsicht, dass er das begreift? Die Wege des Herrn sind gerade und die Gerechten sollen sicher auf ihm gehen. Die Gottlosen aber sollen auf ihm zu Fall kommen. Und so kann man viele, viele Verse, ich habe sie dann auch alle in der Buch aufgeschrieben, wo es über die Wege ging. Und dann bin ich fast ein bisschen drüber gestolpert über diese Wege, weil ich denke, was ist das? Was ist das Wege? Muss ich jetzt einen Weg suchen, gucken, wer ist schon mal diesen Weg gegangen und den muss ich jetzt nachgehen? Hat Gott da so Wege vorgezeichnet? Gibt es da diesen Weg? War da echt ein bisschen durcheinander, weil ich nicht wusste, was ich mit dem Wort anfangen soll, mit diesen Wegen. Und dann habe ich eine Erklärung gefunden, die hat mir ein bisschen das zu verstehen gegeben, was das meint, wenn die Bibel von Wegen spricht. Und da wird es in dieser Erklärung so beschrieben, Gottes Wort wird unter folgenden Gesichtspunkten gesehen, die zugleich synonyme Ausdrücke für das Wort Gottes sind. Also ein Synonym, viele wissen es bestimmt, ich habe es nicht gewusst, ist ja eine gleiche oder ähnliche Bedeutung haben. Also es hat verschiedene Worte, aber es hat die gleiche Bedeutung, wie zum Beispiel Sieg und Erfolg oder starten und anfahren. Und so ist auch mit dem Wort Gottes. Wenn wir in der Bibel Gottes Wort lesen, dann sind da manchmal verschiedene Begriffe drin, die aber immer das Wort Gottes beschreiben. Also ähnliche Bedeutung oder die gleiche Bedeutung. Du hast zum Beispiel, das sind jetzt 12 Worte, die einfach eigentlich immer Gottes Wort beschreiben. Erstens ist das Gesetz, wird es oft genannt, oder Wort oder Worte, Ordnungen, Bestimmungen, Vorschriften, Zeugnisse, Gebote, Zusagen, Satzungen, Gerichte, Urteile und dann hat es sich für mich aufgelöst, Wege. Und dann gibt es einen Psalm, der das irgendwie hat es für mich ganz aufgelöst oder verständlich gemacht. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Also das bedeutet, wenn wir wirklich Gottes Wege folgen wollen, dann folgen wir seinen Worten, dann folgen wir seinen Anweisungen. Diese ganzen Gesetze, Vorschriften, Zeugnisse, was da drin steht. Wenn wir diesen Weg begehen, wenn wir diese Worte ernst nehmen, dann sind wir glücklich, ja, wie es da im Psalm 128 steht. Glücklich ist, der den Herrn fürchtet und auf seinen Weg geht. Also das Versprechen Gottes, dass wenn wir sein Wort halten, wenn wir es lesen, wenn wir es studieren, wenn wir danach trachten, es zu halten, dann sind wir glücklich, dann haben wir sogar dieses Gefühl, dass es mehr wert ist wie dieser Reichtum. Und das fand ich ganz stark, dass Gott mir das gezeigt hat, weil das hat mir ein bisschen geholfen, weiterzugehen. Weil da waren viele Entmutigungen, da waren viele schwierige Tage. Elke ist dann immer ins Krankenhaus gekommen und aus dem Krankenhaus kam sie immer kränker, wie sie reinging. Ich möchte euch da kurz, Elke hat ein paar Sachen in dieser Zeit aufgeschrieben. Das möchte ich euch mal vorlesen, dass ihr ein bisschen auch rausgeht, was das für Kämpfe da sind, die wir oder besonders auch sie da hatte. Und es war so im Juni, da war man so einen Punkt erreicht, wo sie ganz stark abgemagert war und wo die Ärzte und auch Palliativschwestern gesagt haben, sie haben wirklich gesagt, unbedingt einen Port setzen lassen, damit sie künstlich ernährt wird. Weil man hat herausgefunden, der Magen hatte einen Stopp. Also es ging alles, was von oben runter, was sie gegessen oder getrunken hat, ging nicht mehr weiter und kam oben auch wieder raus. Deshalb haben sie mir. Und Elke war dann so, dass sie gesagt hat, ich esse lieber nichts, dann geht es mir am besten. Und das könnt ihr euch vorstellen, dass das einfach auch für ihren Körpergewicht, ja, da hat sie innerhalb von 2 Monaten 20 Kilo abgenommen. Am 14.06.21 schrieb Elke, bin zurzeit sehr mit Übelkeit geplagt, kann kaum was essen, ohne zu spucken. Gleich ist es wieder soweit. Palliativschwester versuchen, verschiedene Medikamente auszutesten, die mir helfen sollen. Niemand kann helfen. Ich entscheide mich, mein Leib soll ein Opfer sein. Dann ein paar Tage später, am 22.06., wie hat er dann das gemacht mit dem Port? Heute Nacht lief die erste Nahrung über den Port. Die künstliche Ernährung wird ja abends angesetzt, läuft über die Nacht bis zum nächsten Morgen. Heute Nacht lief die erste Nahrung über den Port. Beim Zubettgehen ging es mir mit meinen wirren Gedanken nicht gut. Wie lange soll dieser Zustand noch andauern? Musste davor auch wieder spucken. Vom Essen am Tag. Bisschen Nudeln mit Ei, 4 Salzstangen, von Mama frisch gemacht, 5 Erdbeeren. Wieso lässt Gott nicht zu, dass ich meinen Hunger ein klein wenig stillen kann? Dann schreibt sie, kommt und trinkt aus der Quelle des Heils. Und abschließend schreibt sie an diesem Tag, der einzige Weg, starken Glauben zu erlernen, ist große Prüfungen zu erdulden. Das hat sie von Georg Müller, hat es anscheinend gesagt. Und da war es viel Warten, viel Unruhe. Im Psalm 130, Vers 6, finde ich, er schreibt es so gut. Ich warte auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ich möchte euch jetzt mal von meiner Seite erzählen, wie es mir erging in dieser Zeit. Ich arbeitete ja von zu Hause aus, konnte das Homeoffice arbeiten, was da natürlich super war. Habe so auch die Pflege koordinieren können mit Pflegedienst, Palliativpflege, Ärzte, Portversorgung. Und habe dann Haushalt und Essen gemacht. Und das Essen machen, das war schrecklich. Ich durfte ja nichts essen. Ich habe für den Noah gekocht. Wir haben es dann meistens gemacht, wenn Elke im Bett war, dass wir alle Türen geschlossen haben und dann irgendwas gekocht haben, was nicht viel Gerüche gemacht hat, weil das einfach so schrecklich war für Elke, das zu riechen. Und mit der Zeit kam da so eine Erschöpfung bei mir. Es war nicht nur eine Erschöpfung, es war auch so eine, ich war matt, ich war wie ausgemerzt. Und da kam dann so eine, ich nenne es Versuchung. Denn aller Besuch, der kam, und aller weiblicher Besuch, der kam, war weicher beim Umarmen, war fröhlicher, war irgendwie angenehmer. Ein Gedanke, der mir da kam, ich hatte mal einen Chef, dem seine Frau hatte auch Krebs und die starb dann an dem Krebs. Als ich dann in die Firma kam, war die Frau schon gestorben. Und irgendwann, nach ein paar Tagen, lernt man die Geschäftskollegen kennen und dann waren sie auch ein bisschen redeselig. Und dann erzählen sie von ihrem Chef, was das für ein Typ ist. Ja. Und da erzählen sie, dass ihren Chef, solange seine Frau krank war, sich schon eine Freundin gesucht hat. Und wie, was für ein Typ das doch ist, dass das so ein Typ macht und wie, das wird auch niemand machen. Man lässt auch seine Frau, die so schwer krank ist, und es ging da anscheinend mehrere Jahre, dass man sich da eine Freundin sucht. Was ist denn das für einer? Und alle waren sich einig. Mieser Typ. Auch ich. Würde ich nie machen. Ich dachte an dieses Gespräch, weil es auf einmal eine Möglichkeit war bei mir. Nicht, dass ich meine Frau nicht geliebt habe, oder, aber da war so ein Punkt erreicht, wo ich nur noch funktionierte und wo niemand fragte. Und da kam auf einmal so eine Stimme oder so eine Möglichkeit. Und da bin ich damit ins Gebet. Da habe ich Gott gesagt, ja, ich halte es nicht aus. Das ist immer so eine Stimme da. Und da habe ich einen Bund geschlossen mit Gott und mit meinen Augen. Da habe ich gesagt, ich gucke keine Frau lüstern an oder ich begehre sie nicht. Diesen Bund hatte ich schon mal in meiner Ehe. Ich will nicht Ehebruch begehren. Und den habe ich jetzt irgendwie wieder erneuert. Und jetzt musste ich immer wieder nein, aber Gott hat wirklich Gnade geschenkt und so konnte ich dann in Ruhe einfach auch die Pflege weitermachen. Es hatte dann aber auch Konsequenzen, dass viele, viele Freundinnen von der Elke, die gesagt haben, soll ich dir was kochen, soll ich vorbeikommen, soll ich putzen, dass ich diese Sachen dann einfach nicht angenommen habe. Auch aus diesem Hintergrund. Und deshalb werde ich jetzt nie mehr urteilen über so einen Mann. Weil was du da erlebst, das sind so Lehren, das sind so Tiefen. Gestern Abend hat mir ich habe halt jetzt auch viele Kontakte, wo irgendjemand gestorben ist. Und da, bei der war es so, dass der Vater gestorben, die Schwiegermutter gestorben ist. Also ihren Mann ist gestorben vor Jahren und jetzt ist auch die Schwiegermutter gestorben. Und da hat der Opa dann was gesagt. Das kann auch nur wirklich verstehen, wer es selber durchgemacht hat. Und das muss ich wirklich sagen, das ist so. Wir sind manchmal sehr schnell mit Verurteilungen. Aber wenn du in dieser Situation drin bist, dann ist es wirklich schwierig, der Versuchung standzuhalten. Und sie ist eigentlich menschlich gesehen unmöglich zu bestehen. Aber mit Gottes Kraft ist es zu bestehen. Ich wollte dann schnell weitergehen, weil es mir ein bisschen ein unangenehmes Thema. Aber irgendwie hat Gott da durch viele Bibelverse und Andachten, wo ich dann gelesen habe, ging es immer über Versuchung. Da habe ich gesagt, okay, bleiben wir mal noch bei diesem Thema. Was ist eigentlich Versuchung? Sie begegnen uns ja täglich. Und das habe ich erst jetzt gelesen und das bin ich so dankbar, dass ich diese Texte gekriegt habe. Die Versuchung zeigt mir nichts, die zeigt mir eigentlich nichts, was ich als böse erachte, sondern was ich für gut halte. Ich habe es gelesen und denke, was? Die Versuchung zeigt mir nichts, das ich als böse verstehe, sondern was ich für gut halte. Und die Versuchung besteht eigentlich darin, dass ich etwas sehe, dass ich eine Möglichkeit sehe, was ein Abkürzungsweg zum Erreichen meines höchsten Zieles sein könnte. Ein Abkürzungsweg, das fand ich, ist ein super Bild, Abkürzungsweg. Und das wäre so ein Abkürzungsweg gewesen. Eine Schrau, das körperliche Befriediger und dann ist wieder gut. Ein Abkürzungsweg. Aber einer, der ist, ist eine Sackgasse. Oder ich denke auch gerade meine Nichten, die sind Christen und sie suchen sich alle, oder suchen, die haben sich nicht gesucht. Die haben alle ungläubige Freunde und auch geheiratet. Und ich habe immer gedacht, was ist so attraktiv an einem Ungläubigen? Aber seit ich das gelesen habe, denke ich, ja, das ist ein Abkürzungsweg. Aber Gott verspricht uns, dass wir, wenn wir da mit ihm durchgehen, dass wir den Sieg erreichen. Und da ist mir so ein Gedanke gekommen, Gott hält nichts von Etappensiegen. Du kannst jetzt zwischendrin mal straucheln. Aber am Ende gehört ihm, uns, den Sieg. Der Sieg, wenn wir einfach bei ihm bleiben. Und da darf man auch versagen. Und der Versuchung kann man einfach nicht ausweichen. Und manche Prediger sagen sogar, sie ist sogar notwendig. Sie ist notwendig für ein erfülltes Leben. Überwinden wir die Versuchung, wird der Charakter dadurch gestärkt. Und dadurch erkämpfe ich einen Sieg. Und wir wissen ja, ohne Sieg, ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Und wenn ich der Versuchung nachgebe, dann mache ich meine Befriedigung zum Gott. Aber in allem darf man wissen, Jesus wurde auch versucht. Als er seinen Dienst begann, hat ihn der Heilige Geist in die Wüste geführt. Der Heilige Geist hat ihn erstmal versucht, hat erstmal 40 Tage gewartet, bis er nichts mehr Mager hatte, und dann ging es los. Jesus weiß, was wir für Versuchungen durchmachen, und er hat auch schon den Ausgang. Und das kann ich echt bezeugen. Mit ihm ist das Unmögliche möglich. Weil dein Körper, der verlangt eine Entscheidung. Und der sagt nicht, so oder so, sondern jetzt mach auf. Die Gedanken, die du jetzt hast, das machst du jetzt. Das brauchen wir jetzt. Ich brauche das. Und das ist ein Kampf. Und es steht auch einmal in der Bibel, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Es ist nur eine menschliche Versuchung, für Gott zu bekämpfen, mit Gott diese Versuchung zu bekämpfen, ist eine Leichtigkeit. Und das war so dieser Zwiespalt, diese Gedanken, die du hast. Elke liegt am Sterben im Bett, kann nichts mehr machen. Und du kämpfst da mit solchen Gedanken über Ehebruch, über, jeder hat so seine eigene Versuchung, Abkürzungswege. Eigentlich die Wege, die wir verlassen, wenn wir Gottes Wege verlassen, so eine Abkürzung suchen, der Versuchung nachgehen. Das ist so verrückt gewesen. Aber als ich mich da jetzt damit beschäftigt habe, Gott will nicht, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Gott will auch nicht, dass wir Schuldgefühle haben. Wenn uns die Versuchung trifft, dann ist es ganz was Natürliches. Und ich habe manchmal den Eindruck, wie Männer und Frauen haben so viel damit zu tun, mit diesen Versuchen und mit diesen Gedanken klarzukommen, dass sie nicht in ihren Dienst gehen, weil sie vielleicht denken, sie sind zu unwürdig für Gott. So ein dummer Gedanke. Gott will, dass wir in der Freiheit leben. Und Gott will, dass wir mit ihm da durchgehen. Und dann stellt er uns auf einen weiten Raum. Und da in diesem Raum ist auch Versagen drin. Und da ist Vergebung drin. Und was dann kam bei der Elke, das war so die Zeit des Sterbens. Die künstliche Ernährung haben wir 9,5 Wochen haben wir sie gemacht. Oder hat sie funktioniert, bis irgendwann der Körper gesagt hat, er braucht es nicht mehr. Er hat es nicht mehr verstoffwechselt, es hat ganz viele Probleme gegeben. Palliativschwester hat gleich gesagt, schnell, wir müssen es schnell absetzen. Und dann kam er 40 Tage ohne Ernährung. Der Körper, der hat sich gewehrt mit allen Mitteln und es war keine Ernährung da. Und die Zeit des Sterbens, ich habe das in meinem Büchle gelesen und das fand ich eine ganz gute Beschreibung. Es ist eine Zeit, in der er, also der Sterbende, sich von allem, was außen geschieht, zurückzieht und sich nach innen wendet. Und das war wirklich so. Und bei der Elke hat es so ausgesehen, dass sie auf einmal nur noch Psalmen gelesen hat oder wollte, dass man die Psalmen liest. Weil sie sich da so oft gespiegelt fand. Die hat so oft gesagt, genau so fühle ich mich. Genau das, so geht es mir. Und es war unglaublich, was aber diese Zeit gebracht hat, war auch so ein Frieden. Es war auch so eine Zeit des Ordnens, des Einordnens, wo sie viele Sachen drüber gesprochen. Und sie hat sich geborgen gefühlt in Gott. Es gibt zwar diesen Psalm, es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und das Wort bergen, das gefällt mir sehr gut. Ich habe mal geguckt, was es bedeutet. Das hebräische Wort wusste ich jetzt nicht mehr. Aber sie bedeutet, bergen bedeutet Zuflucht nehmen, sich abwälzen, verlassen auf etwas und warten auf. Das ist eigentlich eine Ausrichtung auf Jesus, des Bergen. Du hältst seinen Blick auf ihn gerichtet Und bei der Elke, da war nichts mehr anders möglich. Sie lag da und wenn sie aufstehen wollte, musste ich ihr helfen. Sie war nur noch Haut und Knochen, aber es war ein Frieden da. Es war eine Stille da, die war übermenschlich. Und gerade in dieser Zeit, es war so kurz zwei Wochen vom Tod von der Elke, saß ich vor ihrem Bett. Ich saß immer so seitlich neben dem Bett auf dem Boden, dass ich so vom Kopf her auf der gleichen Höhe war wie sie. Sie war so abgemagert und ich dachte immer, es geht nicht mehr wie abgemagert und sie war jeden Tag nur noch abgemagerter. Da kam mir das irgendwann so, das hat jetzt nichts mehr mit dir zu tun, Markus. Du bist zwar der Ehemann und du organisierst das alles, dass alles da ist. Aber den Weg, den Elke jetzt geht, den geht sie ganz allein, ganz persönlich. Und das war auch in der Zeit, da hat Elke auch das zu mir gesagt, hey Markus, du musst mich gehen lassen. Und es war, ich wollte es nicht, ich konnte sie nicht gehen lassen oder ich konnte es nicht aussprechen. Ich wollte es nicht wahrhaben, was ich sehe oder was da geschieht. Weil wir haben immer noch gehofft, wir haben immer noch auf ein Wunder gebetet und gehofft. Und es war auch wirklich so gut, dass wir das getan haben. Aber es ist wirklich so, dass Gott mit jedem Einzelnen von uns einen ganz persönlichen Plan hat. Eine ganz spezielle Aufgabe. Ganz privat, ganz persönlich zwischen dir und Gott. Und lassen wir uns da oft nicht abhalten von Gott, lassen wir uns da nicht abhalten von Menschen. Obwohl du dieses Wissen hast, ich sollte das, ich weiß, Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Aber da ist dieses und jenes. Oder lassen wir uns von Menschen abhalten, werden wir dadurch zu den Götzendienern, ja? Dass wir uns nicht Gott anbefehlen, sondern sagen, ja, der ist, ich kann halt nicht oder warum, wieso auch immer. Da gibt es schon, denke ich, Zeiten, wo das nicht geht, bei kleinen Kindern, Kindererziehung oder große Umbrüche. Aber irgendwann ist oft die Zeit und die nutzen wir dann manchmal auch nicht. Und da habe ich eine gute Andacht gelesen vom Kaumann. Das ist ein Andachtsbuch, das lesen wir jetzt, habe ich jetzt letztes Jahr nochmal gelesen, habe ich mit der Elke zusammen gelesen. Die Petra hat es uns geschenkt. Und da sind immer wieder so gute Sachen drin. Und da schreibt er zu Jesaja 6, Vers 8. Bei Jesaja 6, Vers 8 ist dieser Vers. Und der Herr sprach, wen soll ich senden? Und dann spricht der Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und Kaumann beschreibt es so, diesen Ruf lässt Gott unser Leben durchziehen, wie Fäden ein Gewebe durchziehen. Und nur wir können ihn erkennen. So trifft uns Gottes Stimme persönlich und direkt in einer bestimmten Sache. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, und es war ein wichtiger Satz für mich. Und es nützt nichts zu fragen, was ein anderer darüber denkt. Wie wir mit dem Ruf Gottes umgehen, das geht nur ihn und uns selbst etwas an. Und so kam der 6.10.2021. Elke hatte kein Pflegebett, wir haben uns dagegen entschieden und der Pflegedienst hat gesagt, ja, er macht das mit. Also sie lag ganz normal im Ehebett und ich bin abends um 11 oder halb elf ins Bett. Meistens habe ich abends noch laut die Bibel gelesen und dann habe ich das Licht ausgemacht. Da war sie noch ansprechbar, war sie nicht mehr so ansprechbar, aber ich habe ja da, weiß noch, über das Haar gestrichen und dann hat sie reagiert. Haben um 11 das Licht ausgemacht und so um 11:30 hat es so ein Gurgeln gegeben, dass ich dachte, oh, ich muss gucken, vielleicht muss ich spucken. Und dann habe ich das Licht angemacht und dann ist sie eingeschlafen. Ist verstorben. Ist gegangen oder sie ist einfach abgeholt worden. Und das Gesicht von der Elke, das war nicht mehr so. Da war immer diese Falte da. Die war auf einmal nicht mehr da. Das war nur so eine Stille, so eine Ruhe da. Bei mir ging es dann, da tobte der Gedanken erst, war erst total in Hektik, bis ich dann auch selber gewusst habe, hey Markus, jetzt hast du Zeit. Also ich möchte nicht erleben, wie es ist, ohne Jesus zu sterben. Das muss die Hölle sein. Das muss die Hölle sein. Aber mit ihm ist schon fast ein Freudenfest. Jetzt denke ich immer wieder, wow, ich habe so manche Bilder gehört, wie es ihr gut geht, wie sie sich freut. Oder Ati hat mal dieses Bild gebracht, wie sie tanzt, wie sie ein neues Kleid anhat, wie sie sich freut. Und die Freude, und das finde ich immer so cool, die Freude wird nicht mehr von ihr genommen. Unsere Freude hier auf der Erde sind immer so begrenzt. Aber bei ihr, sie sieht Jesus. Sie sieht den perfekten Mann, Jesus, ihren Retter. Und ich möchte die Predigt abschließen mit zwei Verse. Ich habe zwei gewählt, weil in der Zeit war es oft so, dass wir was gelesen haben und manche Texte, die haben Elke richtig angesprungen. Boah, genau das ist das, was ich brauche oder genau so fühle ich mich. Wo ich dann gesagt habe, habe ich oft gelesen. Und dann gab es aber wieder Verse, wo ich ganz toll fand oder für mich wichtig, wo Elke dann gesagt hat. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, es gibt immer diese zwei in dieser Krankheitszeit. Es gibt derjenige, der krank ist, der vielleicht vor dem Sterben ist. Und es gibt immer welche, die sie begleiten. Und jeder hat seine Kämpfe und seine Herausforderungen. Deshalb nenne ich es einfach mal, der erste Vers, das ist für die Elke, also für die Krankheit erleiden oder dulden, die vielleicht auch immer in ihrem Leben etwas haben, was ihnen Mühe und Schmerzen bereitet. Da will ich den Psalm 126, 5 und 6 lesen. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Und für mich, für Menschen, die diese Menschen begleite, Nehemia 8, Vers 10, denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Und so möchte ich die Predigterzählung beenden. Amen.